Was sagt man einer verschütteten Person dann, wenn die noch eingesperrt, eingeklemmt ist?
Wir haben ihr gesagt, dass sie durchhalten soll, dass sie stark bleiben soll, aber sie war auch sehr, sehr stark.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
Zu Gast ist Rettungshundeführerin Alexandra Lambert. Hallo Alexandra, ich freue mich, dass du heute da bist.
Hallo Rahel und danke, dass ich da sein darf. Wir hatten wirklich über zusammengerollte Teppiche, über Aufzugstüren, die ja massiv sind, alles, was man an Schwierigkeiten sich vorstellen kann. Sobald sie die Person gefunden haben und gebellt haben, bekommt sie ihre Belohnung. Also für die Hunde ist das eigentlich ein großes Spiel. Also Vaya heißt Vaya von den Unglaublichen und der Name ist auch wirklich Programm. Sie ist ein bisschen irre. Man war einfach glücklich, dass die Person, die jetzt 100 Stunden unter diesen Trümmern, in diesem Staub, in dieser Enge eingesperrt war, nochmal ans Tageslicht kommen konnte, die Sonne auf ihrer Haut spüren durfte. Meine Mama macht sich immer ganz viele Sorgen. Also es gibt ja noch Wunder. Es gibt Rettungen nach über einer Woche. Durchhaltevermögen.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk.
Alexandra, vor ein paar Wochen hat es einen Alarm auf deinem Handy gegeben, als in der Türkei und Syrien die Erde gebebt hat. Keine 24 Stunden später sitzt du dann mit deinem Team und deiner Rettungshündin Baya im Flieger in die Türkei. Welche Gedanken hat man da auf dem Flug?
Auf der einen Seite ist es so eine freudige Erwartung, weil man in das Einsatzland fliegt, wo ja ein schlimmes Unglück stattfand und man kommt, um zu helfen und seine Profession zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist es so, dass man natürlich auch ein bisschen mulmiges Gefühl hat, so ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge, einen guten Respekt, würde ich sagen, vor dieser Situation, vor dieser Katastrophe.
Mhm. Und wenn du sagst, Angespanntheit, vielleicht auch ein bisschen Angst, großen Respekt, ist es mehr dann der Respekt oder die Angespanntheit vor der Arbeit, die man dann machen muss oder vor dem, was du zu sehen kriegst? Weil du weißt im Vorfeld, du kommst dahin und es sind ganz, ganz viele Menschen einfach ja auch gestorben.
Also bei mir ist es eher die Angespanntheit vor der Situation, weil die ja sehr ungewiss ist. Mhm. Unsere Arbeit, es hört sich vielleicht doof an, aber es ist immer gleich. Also wir erfüllen unsere Profession in diesem Team von Spezialisten von ISA Germany. Und da ist ganz klar abgesteckt, was wir bzw. was auch unsere Hunde und insbesondere Baya dann auch zu leisten haben.
Das heißt, da hast du, da fühlst du dich auch sicher. Du weißt ganz genau, was sind deine Aufgaben, wie gehst du vor. Aber du weißt natürlich nicht, was dich da ja auch menschlich natürlich erwartet, ne?
Genau, da spielen natürlich auch die Emotionen und die Lage in diesem Katastrophengebiet eine große Rolle.
Ihr seid ja auch dann wirklich, also da spielt Zeit ja auch eine riesengroße Rolle wahrscheinlich, ne? Wenn ihr dann, also ihr saßt keine 24 Stunden später im Flugzeug, da zählt ja wahrscheinlich jede Minute am Ende, oder?
Genau, also nach so einem Riesenunglück ist es so, dass man circa 72 Stunden hat, in denen man sehr hohe Chancen hat, Überlebende zu finden und zu retten. Und danach sinkt das prozentual sehr stark nach unten. Also es gibt immer kleine Wunder, die einen noch hoffen lassen, aber das ist so die Faustregel, die man so hat. Und deswegen spielt Zeit und auch Schnelligkeit eine enorme Rolle. Und wir waren keine 30 Stunden nach diesem Erdbeben im Schadensgebiet und konnten unsere erste Rettung durchführen.
Das heißt, ihr seid dann dort und ihr fangt dann auch so schnell wie möglich wirklich natürlich mit der Arbeit wahrscheinlich an.
Genau, also wir als ISA Germany haben dort einen starken Partner, das ist ISA Türkiye, das ist unsere Partnerorganisation, die haben wir vor 2 Jahren gegründet und die haben dafür gesorgt, dass wir schnellstmöglich ins Schadensgebiet kamen und hatten auch schon eine Person grob geortet. Mhm. Also sie wussten, dass in diesem Gebäude zusammengestürzt eine Person vermisst war und wir konnten dann mit der technischen Ortung das verifizieren und die Person dann schnell rausholen.
Bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien am 6. Februar und den darauffolgenden Nachbeben sind mehr als 50.000 Menschen gestorben. Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Und ich erinnere mich noch an diesen Tag, weil ich abends am Flughafen auf dem Weg in den Urlaub war. Und da bin ich dann an dem Rettungsteam von ISA Germany vorbeigelaufen. Und ich habe noch gedacht, krass, ich fliege jetzt in den Urlaub und die fliegen wahrscheinlich in die Türkei, um nach verschütteten Personen zu suchen. ISA steht für International Search and Rescue, ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation und leistet nach solchen Katastrophen wie nach diesem schweren Erdbeben internationale Hilfe. Und Alexandra Lambert und ihr Hund Baya sind zusammen mit ihrem Team eben an diesem Montagabend in die Türkei geflogen, um verschüttete Personen aufzuspüren. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du vor diesen riesengroßen Trümmerbergen gestanden hast? Also du hast ja wahrscheinlich Bilder vorher in den Nachrichten, sieht man ja wahrscheinlich. Aber was denkt man, wenn man dann wirklich davor steht?
Also es ist unfassbar. Man kennt die Bilder aus Film und Fernsehen. Aber wenn man dann dort ist und einfach diese enormen Ausmaße sieht, die man sich so gar nicht vorstellen kann, dass 8-stöckige Häuser zusammengesackt sind auf ein Stockwerk von ca. 20 Metern Höhe, dann ist es einfach ein Bild, was unglaublich imposant ist. Und wenn man sich dann vorstellt, wie viele Menschen in diesem Gebäude gelebt haben und wie viele wahrscheinlich auch noch darunter verschüttet sind, dann berührt das einen natürlich. Mhm.
Ich stelle mir das auch extrem gefährlich vor, zwischen diesen ganzen Trümmern dann zu arbeiten, oder? Also einerseits hat man eben dieses zusammengestürzte Gebäude, aber es gab ja auch noch viele Nachbeben.
Ja, und die haben wir teilweise auch gespürt und auch die Hunde gespürt. Wir hatten eine Situation, das war ein leichteres Nachbeben, das hat man sogar im Lager gespürt. Mhm. Und dann war es auch so, dass wir teilweise in dem Gang für Senep gearbeitet haben. Das war unsere lange Rettung, die wir durchgeführt haben. Und da kamen dann schon mehrere kleine Bodenbewegungen. Und das ist natürlich ein mulmiges Gefühl. Wir haben aber Spezialisten, die genau das vorhersehen und auch abgestellt sind für unsere Sicherheit, also unser Safety. Und der beobachtet auf der einen Seite Gebäude, ob sich Risse vergrößern, was sich anbahnt und ist natürlich immer up to date, ob dann auch ein Nachbeben angesagt ist.
Das heißt, ihr habt vor Ort wirklich ein ganzes Team von ganz, ganz unterschiedlichen Spezialistinnen und Spezialisten, die dann auch für unterschiedliche Dinge zuständig sind, um euch dann im Zweifelsfall auch wirklich zu warnen.
Ja, genau. Also wir waren in einem starken Team unterwegs mit 42 Mitgliedern insgesamt, darunter Ärzte und Hundeführer sowie eine Tierärztin natürlich. Also unsere Hunde sind auch immer bestens versorgt. Wir haben Spezialisten wie Baufach- und Schadensplatzberater. Wir haben unser Managementteam vor Ort, aber auch im Hintergrund. Und medizinisches Personal zusätzlich zu den Ärzten, dann natürlich unser starkes Bergungsteam, die Logistiker und auch unsere Küche nicht zu vergessen.
Ja, essen muss man natürlich auch, also genau. Bei so einem Einsatz. Du hast jetzt gerade eben schon Zeynep angesprochen. Das war eine Rettung, also ihr wart eine Woche lang vor Ort. Ihr konntet bei eurem Einsatz 4 Menschen lebend aus den Trümmern bergen. Und Zeynep, diese Rettung einer Frau, die war 100 Stunden lang verschüttet. Diese Rettung ist um die Welt gegangen. Da warst du auch dran beteiligt, ne?
Ja, genau. Also ich war Teil der Nachtschicht. Wir werden in diesem Team in 2 Einsatzzüge gegliedert. Einmal tagsüber 12-Stunden-Schicht und einmal nachts 12-Stunden-Schicht. Und ich war mit meiner Hündin Baya in der Nachtschicht. Und wir haben ja relativ zügig die 3 Personen dann auch befreit an unterschiedlichen Schadenslagen und sind dann ja auf Zeynep gestoßen. Und da war es natürlich so, dass Zeynep sehr stark und tief verschüttet war und wir dann 57 Stunden an dieser Baustelle gearbeitet haben, um sie lebend zu retten. Und da habe ich natürlich auch geholfen.
Und das heißt, wenn ihr 57 Stunden braucht, das heißt, man muss sich da wirklich Zentimeter für Zentimeter vorarbeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, also wir haben zuerst einen Schacht gegraben und die Trümmerstruktur war in dem Fall besonders dicht und mannigfaltig. Also wir hatten wirklich über zusammengerollte Teppiche, über Aufzugstüren, die ja massiv sind, alles, was man an Schwierigkeiten sich vorstellen kann. Und deswegen ging es nur schrittweise voran. Unser Glück war, dass wir relativ zügig einen Schacht quasi schaffen konnten, der dazu genutzt wurde, dass die Zeynep von uns mit Fruchtsaft und Wasser sowie Medikamenten versorgt werden konnte. Also so hatte sie Flüssigkeitszufuhr, was dann natürlich auch dazu beiträgt, dass es ihr gut ging.
Was sagt man einer verschütteten Person dann, wenn die noch eingesperrt, eingeklemmt ist?
Also die Situation war natürlich sehr schwierig, auch für uns als Retter. Wir waren mit unserem Herzen sehr nah an ihr. Sie lag dort insgesamt 100 Stunden neben ihren toten Kindern und neben ihrem toten Mann. Und da ist es natürlich wichtig, wir konnten mit ihr sprechen. Wir haben ihr gesagt, dass sie durchhalten soll, dass sie stark bleiben soll. Aber sie war auch sehr, sehr stark. Also sie hat mit uns kommuniziert über den Dolmetscher oder auch über Teammitglieder, die Türkisch konnten. Und diese Frau ist einfach unglaublich beeindruckend gewesen für jeden von uns, weil sie einen starken Überlebenswillen hatte und mit uns kommuniziert hat. Wir haben sie gefragt, wie es ihr geht. Dann hat sie geantwortet, mir geht es gut und dir? Und das ist einfach so berührend, dass die Person in so einer Lage dann auch noch an einen selbst denkt als Retter.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man eine Person dann lebend aus den Trümmern wirklich retten kann?
Also unglaublich glücklich, man ist freudig, man ist überwältigt, da blieb auch kein Gesicht trocken, jeder hat Tränchen verdrückt, man hat sich umarmt, nachdem wir sie in den Krankenwagen verbracht hatten und man war einfach glücklich, dass die Person, die jetzt 100 Stunden unter diesen Trümmern, in diesem Staub, in dieser Enge eingesperrt war, nochmal ans Tageslicht kommen konnte, die Sonne auf ihrer Haut spüren durfte, mit ihrer Schwester sprechen konnte, die ja die ganze Nacht auch mit uns immer durchgehalten hat und bei ihr war und zwischendurch auch mit ihr sprechen konnte und sie dann ins Krankenhaus nach Adana verbracht werden konnte.
Diese Rettung von Zeynep in der besonders betroffenen Provinz Hatay war wirklich so spektakulär, dass die Bilder davon um die ganze Welt gegangen sind. Zeynep konnte zwar lebend gerettet werden, sie war auch relativ stabil am Anfang, sie ist dann aber später leider im Krankenhaus verstorben. Wie geht man dann damit um, wenn man eben diesen Rettungserfolg hat, aber dann hinterher leider dann ja diese unglaublich traurige Nachricht kommt, dass Zeynep es doch nicht geschafft hat?
Ja, also man ist auch unglaublich traurig. Wir haben das erfahren durch eine Teamansprache von unserem leitenden Arzt, der auch die Information hatte und der Zeynep auch ins Krankenhaus begleitet hat. Es ist so, dass er dann uns informiert hatte und mit einem Schlag war die Unbeschwertheit, die wir ja durch die Rettung von ihr hatten, dahin. Und jeder wurde still, es war ganz ruhig, ganz viele haben geweint, wir haben uns gegenseitig getröstet, wir sind ein starkes Team und unser Trost in der Situation war, dass wir es ihr ermöglichen konnten, dass sie nochmal ans Tageslicht durfte, ihre Familie begrüßen konnte, in Ruhe und Frieden und auch mit medikamentöser Versorgung im Krankenhaus dann gehen durfte.
Habt ihr dann vor Ort auch psychologische Hilfe, die ihr in Anspruch nehmen könnt?
Ja, wir haben in unserem Team ja 6 Ärzte gehabt und da ist natürlich auch jeder für das Team da und wir sind wie eine große Familie und wenn man Schwierigkeiten hat oder mit seinen Emotionen zu kämpfen hat, dann spricht man miteinander und dann natürlich auch mit der psychosozialen Notfallversorgung, die wir auch nach dem Einsatz hatten. Wir hatten auch direkt nach dem Einsatz 2 Wochen später ein Debriefing, wo wir dann auch erörtert haben, was können wir besser machen, was war sehr gut und auch natürlich vor Ort diese interne psychosoziale Notfallversorgung haben, aber auch externe Spezialisten.
Alexandra, deine Partnerin bei diesen Einsätzen ist ja deine Hündin Baya. Was für eine Superpower hat dein Spürhund Baya?
Also Baya heißt Baya von den Unglaublichen und der Name ist auch wirklich Programm. Also sie ist unglaublich energetisch, sie ist frech, sie ist lustig, sie ist einfach arbeitsgeil und bringt einfach eine Unbeschwertheit mit sich, die auch jeden trägt.
Wie geht die dann aber vor? Also wie findet die eine verschüttete Person zwischen diesen ganzen Trümmern?
Also unsere Hunde haben gelernt, dass sie nach menschlichem Geruch suchen. Mhm. Das bedeutet, am Anfang haben sie noch die Verknüpfung über die sichtbare Person, die zum Beispiel über die Trümmer läuft und mit dem Spielzeug wedelt. Und sobald sie die Person gefunden haben und gebellt haben, bekommt sie ihre Belohnung. Also für die Hunde ist das eigentlich ein großes Spiel. Mhm. Und das merkt man ihnen auch an. Also die haben da wirklich Feuer und Lust auch zu arbeiten. Und das brauchen sie auch, weil so viele externe Kräfte dann natürlich auch auf sie wirken, die man so in der Übung überhaupt nicht nachstellen kann. Mhm. Und schrittweise bauen wir diese Person, die am Anfang noch sichtbar ist, dann in die Trümmer ein. Das heißt, irgendwann ist die Person verschlossen und der Hund hat gar nicht mehr das Visuelle, sondern nur noch das Olfaktorische, also nur noch den Geruch. Und dann soll der Hund an diesem olfaktorischen Geruch bellen. Und das nennen wir eine Anzeige.
Das heißt, der läuft dann über diese Trümmerstrukturen drüber und ja, riecht dann, ob sich irgendwo eine menschliche Person befindet. Das ist ja auch nicht ungefährlich für so einen Hund, oder? Hat er irgendwie besondere so Schuhe an oder irgendwie so, wenn er da drüber läuft?
Also unsere Hunde gehen in der Regel nackt. Mhm. Das heißt, sie sollen sich nirgendwo festhängen, verletzen oder sonstiges. Und sie haben in den Pfoten natürlich auch Gefühl. Das heißt, wenn sie Schuhe tragen würden, haben sie weniger Grip und weniger Gefühl auf diesen Trümmern, die ja von den Strukturen her ganz unterschiedlich sind. Ja. Also das sind ja keine Platten, sondern das sind unebene Steine. Und man kann das so vergleichen, der Hund ist wie so ein Allradantrieb. Mhm. Und wenn ich den natürlich irgendwie einschränke durch Schuhe, dann hat er nicht mehr den optimalen Halt. Und natürlich ist es gefährlich. Das sind Realtrümmer, die sind nicht nur für den Hund gefährlich, sondern auch für den Menschen. Da muss man immer offenen Augen dann reingehen. Aber die Bai hat sich zum Beispiel auch minimal verletzt an der Pfote. Mhm. Nichts Schlimmes, ein kleiner Schnitt. Aber so, dass wir sie verbinden mussten. Und das sind einfach Gefahren, mit denen man als Rettungshundeführer konfrontiert wird und auch mit denen man rechnen muss.
Es klingt auch nach unglaublich viel Training. Also das einem Hund überhaupt erstmal beizubringen, aber dann eben auch muss man ja wahrscheinlich wirklich konsequent im Training bleiben, oder?
Ja, also die Baya ist jetzt 7 Jahre alt und ich trainiere mit ihr, seit sie 8 Wochen alt ist.
Ach krass.
Ja, also ich habe sie wirklich als Welpe bekommen und habe direkt angefangen. Auch mit dem Ziel, dass sie ein geprüfter Flächen- und Trümmerhund wird. Und wir trainieren circa 2-mal die Woche in unserer eigenen Staffel, also ortsgebunden. Mhm. Und das Team von ISA Germany, die Ortungsgruppe, weil der Hund zählt als biologisches Ortungsmittel, trainiert 1-mal im Monat über ein ganzes Wochenende zusammen.
Okay, und da macht ihr dann eben auch, stellt ihr solche Situationen dann auch nach und oder was trainiert ihr dann da konkret?
Genau, also dieses Ortungstraining dient dazu, dass die Hunde einfach Spaß an der Suche haben, dass sie ständig im Training bleiben, dass wir auch unsere Hunde lesen können als Hundeführer und dass man auch einfach den Hund schult auf verschiedene Situationen. Aber so wie im Einsatz ist es, dass wir Vollübungen durchführen bei ISA Germany. Also wir trainieren 2-mal im Jahr fiktiv einen Einsatz in einem Schadensgebiet.
Das stellt ihr dann alles in Deutschland irgendwo nach?
Genau, da suchen wir uns einen sogenannten Trümmerkegel oder ein Trümmergelände. Und dann kommt das ganze ISA Germany Team zusammen und reist quasi mit der Zollkontrolle und dem fiktiven Flug in ein Land ein, in dem wir auf Schwierigkeiten treffen. Und für diese Schwierigkeiten sorgt unsere eigene Mimengruppe. Also wir haben dort Schauspieler, die uns da fördern und fordern.
Alexandra, wir haben im Deep Talk immer eine kleine Spontanitätsübung zwischendurch, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen.
Okay.
Der erste Satz lautet, als Rettungshundeführerin braucht man
Durchhaltevermögen.
Als du eben gesagt hast, 12 Stunden Nachtschicht, habe ich gedacht, boah, das muss unfassbar anstrengend sein.
Ja, also man braucht natürlich eine gewisse körperliche Fitness, nicht nur unsere Hunde, sondern auch wir müssen körperlich und auch geistig belastbar sein. Mhm. Und in der ersten Zeit haben wir überhaupt nicht geschlafen. Also wir sind um 4:46 Uhr kam dieser Alarm auf mein Handy Und dann sind wir abgeflogen und sind vor Ort um 8 Uhr angekommen. Und im Flieger oder auch am Flughafen ruht man bestenfalls. Man ist ja auch aufgeregt.
Voll.
Und dann sind wir direkt ins Schadensgebiet und haben dann um 18 Uhr unsere erste Rettung durchgeführt. Das heißt also, in der ersten Zeit schläft man fast gar nicht. Also, und deswegen muss man da durchhalten.
Auf jeden Fall. Und mit wenig Schlaf auch auf jeden Fall auskommen. Weil man muss ja auch die ganze Zeit total konzentriert bleiben. Also das ist ja schon wirklich eine Riesenherausforderung. Der nächste Satz wäre, was man über meine Hündin Baja unbedingt wissen sollte.
Sie ist ein bisschen irre.
Inwiefern?
Also ich sage immer, man muss selbst ein bisschen verrückt sein, um diesen Job, um dieses Ehrenamt auszufüllen und der Hund auch. Also in Fachkreisen kann man sagen, der Hund muss sehr viel Trieb mitbringen, also auch sehr viel Arbeitsfreude, sehr viel Härte gegenüber innere und äußere Einflüsse und auch einfach ein eingespieltes Team sein.
Ja, ich meine, der Hund muss ja auch Bock da drauf haben, dann in so einem Gebiet da nach was zu suchen, ne? Also für den, du hast schon gesagt, für den ist das ja ein Spiel, der kriegt danach auch eine Belohnung, aber das ist ja schon auch nochmal speziell.
Ja, genau, also es ist so, dass der Hund im normalen Training bei 110% Leistung sein muss, damit er im Ausland einwirkend durch die Kräfte, die dort herrschen, also durch die Lage vor Ort, durch Ablenkungen wie Feuer oder daliegendes Futter oder wie auch immer Straßenhunde, verletzte Tiere auch in den Trümmern, dass er da trotzdem noch die Leistung abruft, die er zu Hause bringt. Mhm. Und wir haben ja jetzt in der Türkei nachts minus 12 Grad gehabt. Das ist ja ein Riesenunterschied zu uns. Also wir haben nachts trainiert, wir haben bei Minusgraden trainiert, aber alles noch nicht in Kombination. Und das muss der Hund einfach abkönnen. Also der braucht eine gewisse Härte. Und manchmal reisen wir auch in Länder, in denen es sehr, sehr heiß ist. Also ich war 2021 in Haiti. Mhm. Da waren es 37 Grad und 70% Luftfeuchte. Und selbst da muss der Hund innerlich noch brennen. Deswegen muss er irre sein.
Diese Belohnung bekommt Baja am Ende eines Einsatzes.
Diesmal gab es ein Schweineohr.
Aha. Ist das so das Beste, was man ihr tun kann?
Also sie liebt auf jeden Fall was zu knabbern. Im Einsatz selbst bestätigen wir mit Spielzeug, aber natürlich sehr unaufgeregt. Also wenn der Hund eine Anzeige hat, eine vermisste Person gefunden hat und das uns anzeigt, dann gehen wir natürlich hin und bestätigen den Hund mit der Beißwurst. Mhm. Also mit so einem kleinen Jute-Röllchen. Und damit spielen wir dann ganz kurz, aber sehr unaufgeregt, weil wir natürlich auch die Bevölkerung da haben und da jetzt keine Riesenparty für den Hund machen können.
Ja, voll. Daraus schöpfe ich persönlich während eines Einsatzes Kraft.
Durch mein Team und durch meinen Rückhalt in der Familie.
Bist du mit denen während so einem Einsatz dann auch regelmäßig in Kontakt oder konzentriert man sich in so einer Woche wirklich ganz auf den Ort?
Also man konzentriert sich ganz auf die Aufgabe, aber man weiß, wir haben ja ein Management-Team vor Ort und auch zu Hause, dass die Angehörigen mindestens einmal am Tag über eine Telefonkonferenz informiert werden. Also die erfahren auch immer, uns geht's gut, heute arbeiten wir dort, wir arbeiten immer noch an dieser Schadensstelle. Und wir verlegen zum Beispiel einen Teil des Teams dorthin, während der andere Teil des Base of Operations, also unser Zelt, statt die quasi aufbaut.
Ja, weil ich meine, wenn man als Angehöriger zu Hause bleibt, ne, die Bilder die ganze Zeit in den Nachrichten sieht und weiß, da ist jetzt meine Schwester, Tochter, Freundin, wie auch immer, da macht man sich ja wahrscheinlich auch wirklich Sorgen.
Ja, natürlich. Also meine Mama macht sich immer ganz viele Sorgen. Und deswegen ist es gut, wenn man statt diesen wirklich katastrophalen Bildern, die man dann im Fernsehen sieht und auch, dass man hört, das sind viele Nachbeben, dass man dann informiert wird von unserer Leitung und die machen echt einen klasse Job, das ILS, also unser Informations- und Lagezentrum. Mhm. Und die informieren unsere Angehörigen, sodass die auch immer up to date sind.
Du hast eben schon gesagt, dass das ja ein Ehrenamt ist. Also du hast einen normalen Job und du machst das ganze Training, aber auch dann diese Einsätze neben deiner normalen Arbeit. Warum machst du das?
Ich würde sagen, aus Überzeugung und einfach auch aus dem Willen heraus, dass der Hund etwas kann, was ich nicht kann. nämlich Menschenleben retten. Und wir haben bei ISA einen Leitspruch: Wer ein Leben rettet, der rettet die ganze Welt. Und wenn man die Welt nur ein bisschen besser machen kann, dadurch, dass ich diesen Job erfülle und Baja vielleicht jemand findet, dann ist es alle Anstrengungen und alle Aufwendungen, die man hat, zeitlich wie auch finanziell wert.
Ihr seid wahrscheinlich vor Ort ja dann auch die absoluten Heldinnen, Helden, oder? Wenn ihr vor allem, wenn dann wirklich jemand auch lebend gerettet werden kann.
Ja, also es ist überwältigend. Die Bevölkerung war auch sehr aufmerksam. Die haben uns unterstützt. Man muss sich vorstellen, die hatten dieses schlimme Erdbeben. Viele Gebäude oder fast alle Gebäude sind zusammengestürzt. Die Bewohner sind teilweise in andere Orte geflohen zu Verwandten und Bekannten. Und wir haben an diesen Schadensstellen gearbeitet. Und ein Teil der Verwandten oder auch Freunde, Bekannten saß dann mit uns die ganze Nacht vor Ort um kleine Feuerchen herum und hat quasi mit uns durchgehalten, in der Hoffnung, dass wir jemanden rausholen. Dann kamen Leute, die haben uns mit türkischem Tee versorgt oder auch mit selbstgekochtem türkischen Essen. Also es war wirklich eine freundliche Atmosphäre.
Du hast gesagt, dass du 2021 auch in Haiti warst. Wie ist das, wenn man dann in Ländern ist, wo die Sicherheitslage schwierig oder auch wirklich gefährlich ist? Also wird man da von der Bevölkerung, ist man da einfach safe, weil man da gerade als Retter sozusagen hinkommt? Oder wie geht ihr dann da mit so einer Sicherheitslage um?
Also man muss sich das so vorstellen, dass wir natürlich als Hilfe kommen, aber teilweise ja auch relativ spät erst angefordert werden. Und die Sicherheitslage ist meistens so gewohnt angespannt, sage ich. Also am Anfang ist es regulär so, dass wir freundlich empfangen werden, dass die Situation entspannt ist, dass man ein schönes Miteinander hat. Und je nach Lage, also nach Verschlimmerung der äußeren Umstände, wie Wasserversorgung, Lebensmittelknappheit und so weiter, spannt sich die Situation an. Das wäre hier in Deutschland genau das Gleiche. Wenn man nicht mehr genug Ressourcen hat für das eigene Leben, dann wird die Situation natürlich auch schnell etwas gefährlicher, als sie jetzt hier in der Türkei war. Und wir haben in der Haiti zum Beispiel auch ein eigenes Security-Team dabei gehabt, wie auch jetzt in der Türkei, aber deutlich größer besetzt, weil da einfach die Gefahr und auch die Situation deutlich anders war.
Die Stimmung, ne, die sich auch verändert, das ist ja wahrscheinlich dann auch total spürbar. Also ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig Zeit ist. Und wenn dann, wenn du sagst, in den ersten 72 Stunden ist die Wahrscheinlichkeit noch am größten, Menschen wirklich lebend retten zu können. Wenn dann 3, 4, 5 Tage vergehen und man weiß, die Chancen sinken rapide, dann macht das ja auch ganz, ganz viel mit der Bevölkerung.
Ja, wobei da ist es so, dass man sich ja natürlich an den kleinsten Strohhalm klammert, den man hat. Also es gibt ja noch Wunder. Es gibt Rettungen nach über einer Woche und die Personen überleben auch noch. Also es ist nie unbegründet. Und daran klammert man sich fest. Ich glaube, nicht nur die Bevölkerung, sondern auch wir Retter, weil wir immer noch mehr retten wollen und vielleicht auch mit unserer Profession können.
Was war das größte Wunder, was du bisher erlebt hast?
Also auf der einen Seite natürlich Zeynep. Also sie wird jedem aus dem Team auch im Gedächtnis bleiben, weil sie unser Herz auch einfach erfüllt hat. Und dann in Haiti hatten wir eine junge Frau, die so ungefähr mein Alter hatte. Und sie hatte Neugeborenes, weil nach dem Erdbeben ganz viele Schwangere früher die Geburt bekommen als regulär. Und es war wirklich ein ganz kleines, süßes Baby mit relativ wenig Überlebenschancen. Und wir haben sie aufgepäppelt in Nachtschichten. Alle 2 Stunden haben wir sie gefüttert. Über so eine kleine Spritzenapplikation haben wir ihr Milch eingeflößt. Und das ist die kleine Isabel. Die Mutter hat sie dann als Dank auch nach uns benannt, nach ISA Germany. Ja. Und die wird auch immer einen großen Platz bei mir haben.
Das heißt, ihr macht dann auch eben nicht nur Trümmerarbeit suchen, sondern ihr leistet auch wirklich medizinische Versorgung vor Ort.
Genau, das in Haiti, das war jetzt ein medizinischer Einsatz. Mhm. Und in der Türkei, das war ein SAR-Einsatz, also Search and Rescue. Das war so ein schnelles Ding, sage ich jetzt mal.
Ich habe da einfach so großen Respekt vor, dass Alexandra diese ehrenamtliche Arbeit macht und so viel Zeit auch da rein investiert. Und sie riskiert ja auch nicht nur ihre eigene körperliche und psychische Gesundheit bei solchen Einsätzen, sondern auch die ihrer Hündin. Alles, um anderen zu helfen, und das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Wie ist das für dich, wenn du in Einsätze gerufen wirst, wo du weißt, du wirst wahrscheinlich nur Tote bergen oder suchen müssen?
Das ist natürlich eine unschöne Situation, auch für einen selbst. Aber man hat sich ja im Vorfeld mit diesen Dingen auch beschäftigt und auseinandergesetzt. Hm. Und bei uns ist es so, die Hunde, die wir jetzt für einen SAR-Einsatz einsetzen, das sind Hunde, die nur auf Lebendgeruch konditioniert sind. Und wir haben bei ESA Germany zwar auch Leichenspürhunde, die wurden aber bisher nur im Inland eingesetzt, nach der Flutkatastrophe.
Im Ahrtal.
Genau. Mhm.
Warst du da auch mit dran beteiligt?
Ja, aber wir haben in der Situation nach Überlebenden gesucht und hatten natürlich wenig Hoffnung durch die enorme Schlammlawine, die ja so viel weggeschwemmt hat und unter sich begraben hat. Da noch auf Überlebende zu treffen, war sehr gering.
Hast du damit gerechnet, überhaupt mal in Deutschland eingesetzt zu werden? Weil normalerweise werdet ihr ja wirklich bei Katastrophen ins Ausland berufen, ne?
Richtig, aber wir haben in Deutschland auch einige Einsätze schon geleistet über ESA Germany. Also wir haben verschiedene Sparten, die wir ausbilden. Die Mantrailer zum Beispiel, die gehen mindestens dreimal die Woche in Einsätze von ESA Germany.
Und Mantrailer sind so wie im Film, man hat einen Geruch, weiß ich nicht, ein Taschentuch und der Hund sucht nach einer Person.
Genau, also die sucht diesen individuellen Geruch, ja. Ne, dieses Team. Der Hund arbeitet an der Leine, das kennt man ja, wie gesagt, aus Zeitungen oder aus dem Fernsehen, wo er dann Geruchsträger präsentiert bekommt und dann die Person, diese eine, sucht.
Das heißt, das sind die Mantrailer und was, dann hatten wir jetzt schon die Trümmerhunde und was habt ihr noch?
Genau, also wir haben diese Trümmerhunde und dann die Leichenspürhunde.
Okay. Und ihr macht aber auch noch was Flächen. Du hast eben, glaube ich, auch noch was mit Fläche gesagt.
Genau, das mache ich aber zu Hause in meiner regionalen Staffel.
Ah ja. Mhm.
Und da haben wir auch viele Einsätze, also circa 6 bis 8 im Jahr.
Mhm. Wie schaffst du das denn alles miteinander zu koordinieren? Also deine Arbeit, dann dein Ehrenamt, dann hast du ja wahrscheinlich auch noch ein Privatleben. So, es klingt, als wäre dein Leben wirklich sehr, sehr voll.
Das ist es definitiv. Und man muss auch immer so ein bisschen abwägen, wo liegt gerade meine Priorität? Und bei ESA Germany ist man nur richtig, wenn die Priorität darauf liegt. Also durch die Staffel. Ich bin Mitglied im BRH, das ist der Bundesverband für Rettungshunde und wir haben eine Kooperation mit ESA Germany. Also diese zwei Bausteine meines Lebens harmonieren sehr gut miteinander. Mhm. Kann man dann auch diese enorme Zeit aufwenden, um beiden Organisationen auch gerecht zu werden. Und ich selbst habe das Glück, dass mein Partner mich total unterstützt. Er ist selbst auch bei ESA Germany.
Ah, sehr gut. Das passt dann natürlich gut. Hast du denn, du machst das jetzt ja schon seit einigen Jahren, wenn du so auf die letzten Jahre guckst und auch dich beobachtest, hast du das Gefühl, du kannst da gut mit umgehen und das schadet dir nicht sozusagen, ne? Also dass du auch psychisch damit gut umgehen kannst?
Ja, also hin und wieder ist man natürlich in der Situation, die einem schon sehr nahe geht und die einen auch länger beschäftigt. Aber wir haben ja diese professionelle Hilfe und auch den Rückhalt im Team. Und ich kann nur sagen, im Moment geht es mir sehr gut und ich bin bereit für den nächsten Einsatz und auch willens zu gehen. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt. Und vielleicht nehme ich das dann auch mal in Anspruch, dass ich halt quasi Hilfe und Unterstützung brauche.
Alexandra, dann wünsche ich dir, deinem Team, deiner Hündin Baya alles, alles Gute für die nächsten Einsätze. Ich finde es unfassbar, was ihr leistet, was ihr macht. Und ich danke dir sehr für deine Zeit.
Danke, Rahel.
Das war der Deep Talk für diese Woche. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn euch der Deep Talk gefällt und empfehlt ihn auch gern weiter. Sven und ich würden uns freuen. Wir hören uns bald wieder. Rahel Klein ist raus. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.